Heute erstmals die neue Rubrik Newcomer. Hallo zum Podcast Eselsohr Buchtipps. Welche Bücher soll ich lesen? Mit der Folge 27 Verschollen in Tibet von Ursina Liebke-Körer. Mein Name ist Tobias Sessler. Ich bin unter anderem Autor der fantastischen Romanreihe Amilou, in der bekannte Märchenfiguren die Hauptrollen in einem Western spielen. Ja, in der neuen Rubrik Newcomer werde ich euch Titel von Autorinnen oder Autoren vorstellen, die bei kleineren Verlagen unter Vertrag stehen oder ihre Bücher im Self-Publishing herausgeben. Am Anfang wird es ein Interview geben, und am Ende wird vom jeweiligen Schriftsteller, in diesem Fall ist es eine Schriftstellerin, eine längere Passage aus dem Roman vorgelesen werden, sodass ihr euch entscheiden könnt, ob ihr vielleicht das ganze Buch lesen möchtet. Für die erste Folge habe ich etwas Besonderes ausgesucht. Wir begeben uns nämlich nach Tibet. Da ich mich früher ein bisschen mit Bergsteigen beschäftigt habe, ja, da habe ich durchaus eine gewisse Beziehung zu diesem Land. Und da passt der Titel Verschollen in Tibet natürlich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Autorin des Romans, erschienen beim Rote Katze Verlag, ist Ursina Liebke-Körer. Hallo Ursina, schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen.
Okay, dann erzähl uns doch bitte mal als erstes, wer du bist.
Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ulm aufgewachsen. Und ich habe schon als Kind sehr gerne gelesen. Die großen Pausen, die habe ich meistens in der Bücherei verbracht und mir dort neuen Lesestoff geholt. Nach meinem Abitur hat es mich dann aber eher in die naturwissenschaftliche Schiene verschlagen. So habe ich an der Universität in Tübingen Geologie studiert und später dann auch mit dem Schwerpunkt Geophysik promoviert. Und während dieser Promotion war ich einige Male in Tibet und auch im Norden Indiens im Gelände. Da haben wir so kleine Gesteinszylinder aus dem Felsen gebohrt, anhand derer wir später dann magnetische Messungen durchgeführt haben. Und meine Erfahrungen von dort, die haben mich zu meinem Debütroman inspiriert, sodass ich in meinem ersten Buch auch Erfahrungen aus Tibet wiederfinden lassen. Nach meiner Promotion hat es mich eher in den Norden verschlagen. Und ich habe einige Jahre mit meiner Familie in Norwegen verbracht. Und seit letztem Jahr sind wir wieder in Deutschland und leben hier in Bremen.
Du bist offensichtlich schon weit herumgekommen. Stichwort Tibet. Kannst du uns mal bitte beschreiben, wie es dort eigentlich aussieht?
Also da muss ich vorausgehend sagen, dass ich nur einen sehr kleinen Teil Tibets kennenlernen durfte. Tibet ist ein sehr großes Land mit auch sehr unterschiedlichen Landschaftsformen. Wenn wir unterwegs waren, vor allem, sag ich mal, in höheren Höhen, war die Landschaft sehr, sehr karg. Also es gab kaum noch Pflanzen, so ein paar Büsche vielleicht, aber keine Bäume mehr, ein bisschen Moos, ein paar, ja, so Flechten auf den Steinen, aber ansonsten hauptsächlich eben Felsen und Geröll. Das ist für uns als Geologen eigentlich ganz schön, weil wir da freie Sicht auf den Gesteinsaufschluss haben. Aber es ist tatsächlich sehr karg. Manchmal kam man sich vor wie auf dem Mars so ein bisschen. Trotzdem ist es eine unglaublich schöne und fantastische Landschaft. Und wenn man dann den Blick über dieses Bergmassiv hat, das ist einfach, ja, einmalig.
Tibet ist ja mittlerweile Bestandteil der Volksrepublik China. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie heutzutage das Leben in einer Stadt wie Lhasa aussieht?
Also ich war zum letzten Mal 2010 in Lhasa. Das ist doch schon einige Jahre her, so dass ich da nicht so ganz up to date bin. Meine Erinnerung an die Stadt ist, dass es auf der einen Seite eine sehr moderne Stadt ist. Vor allem in den Randbezirken ähneln die Häuser auch sehr modernen chinesischen Häusern. Es gibt moderne Klamottenläden, aus denen dann irgendwelche Lieder plärren. Die jüngeren Leute ziehen auch eher Jeans und Sweatshirt an. Demgegenüber stehen die traditionellen Tibeter, die dann traditionelle Gewänder tragen, die mit Gebetsmühlen in der Hand umherlaufen. Es gibt den Jokhan-Tempel ganz im Zentrum Lhasas, vor dem auch sehr viele beten. Es gibt sehr viele Gebetsmühlen und Ja, es gibt zwei große Klöster im Randbereich in Lhasa, in denen auch viele Mönche noch leben. Und somit macht Lhasa für mich ein bisschen diesen Spagat aus zwischen der modernen auf der einen Seite und auch den tibetischen Traditionen auf der anderen Seite.
Gut, dann erzähl uns doch bitte mal kurz, was das alles mit deinem Roman Verschollen in Tibet zu tun hat.
Also in meinem Roman Verschollen in Tibet geht es darum, dass auf einer geologischen Geländearbeit inmitten des tibetischen Hinterlandes plötzlich eine Studentin spurlos verschwindet. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist und wohin sie verschwunden ist. Jahre später kehrt der leitende Professor dann noch einmal nach Tibet zurück, um die Geländearbeiten fertigzustellen. Mit dabei ist ein wissenschaftliches Team, unter anderem eben Masterstudentin Mira, die bei dieser Exkursion auf die Spuren der Verschollenen gerät und versucht herauszufinden, was damals geschehen ist und warum man nie wieder etwas von dieser Studentin gehört hat. Ich habe meine eigenen Erfahrungen aus meinen Geländearbeiten in Tibet in diesen Roman eingewoben, und zwar vor allem eben dahingehend, was die Abläufe angeht, wie läuft so eine Geländearbeit ab, aber auch zum Beispiel Landschaftsbeschreibungen. Mein Buch beginnt in Peking, auch da habe ich eben meine Eindrücke aus dieser Stadt in das Buch mit eingewoben. Trotzdem möchte ich noch einmal betonen, dass die eigentliche Geschichte frei erfunden ist. Bei uns gab es nie eine verschwundene Studentin und auch alle Charaktere sind frei von mir erfunden und nicht an irgendwelche reale Personen angelehnt. Das möchte ich nur noch mal betonen. Die Geschichte an sich ist reine Fiktion. Lediglich die Abläufe und die Landschaftsbeschreibungen, die entstammen meiner eigenen Erfahrung.
Welchem Genre würdest du das Buch zuordnen und welche Leser sind deine Zielgruppe?
Also beim Genre habe ich mir ein bisschen schwer getan. Es ist kein Krimi, weil ich eben kein klassisches Ermittlerteam habe, obwohl Krimi-Elemente durchaus enthalten sind. Es ist auch kein Thriller. Dazu ist es nicht blutrünstig genug, sag ich mal. Also ich selber habe es als Abenteuerroman betitelt und ich denke, das passt ganz gut. Es ist einfach ein abenteuerliches, ein spannendes Buch. So ein bisschen zwischen den Genres. Welche Leser sind die Zielgruppe? Auch hier denke ich, dass ich eher eine breite Leserschaft anspreche. Einfach wer ganz spannende, abenteuerliche Bücher liest, ist hier richtig. Ich würde es eher als Erwachsenenliteratur betiteln, obwohl die jüngste Leserin, die ich kenne, die es gelesen hat, gerade mal 13 ist und es auch wirklich gut fand. Also auch, denke ich, Jugendliche können es auch schon lesen. Also es ist relativ breit gefächert.
Da wir ja hier in einem Literaturpodcast sind, muss ich dich natürlich noch fragen, welche Bücher liest du selbst und wer sind deine Lieblingsautorinnen bzw. Autoren?
Also am allerliebsten lese ich Krimis, aber ich lese auch sonstige Genres mal ganz gern zwischenreihen zu so Autobiografien. Auch historische Romane lese ich ganz gerne, manchmal Science Fiction oder so, Abenteuerbücher, also alles Mögliche. Es darf nur nicht zu gruselig sein. Und bei Autoren ist es eigentlich genauso. Muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht den Lieblingsautor oder die Lieblingsautorin. Da kann ich gar niemanden nennen.
Vielen Dank für das kleine Interview. So, es ist soweit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch viel Spaß bei einer Leseprobe aus dem Roman Verschollen in Tibet. Ursina, bist du bereit?
Ja, also ich bin bereit. Von mir aus kann es losgehen. Schrie jemand. Wieder fuhr sie hoch. Hatte sie erneut geträumt? Nein, der Schrei war eindeutig von draußen gekommen. In Windeseile zog sie sich etwas über und kroch aus dem Zelt. Die Nacht war klar und bitterkalt. Über ihr leuchteten Millionen Sterne. Wäre sie nicht derartig aufgeregt, der Anblick wäre fantastisch gewesen. So aber fehlte ihr jeglicher Sinn für Romantik. Fieberhaft versuchte sie herauszufinden, wer eben geschrien hatte. Nach kurzer Zeit kroch Gera hektisch aus ihrem Zelt. »Hast du eben geschrien?« »Mira, Gott sei Dank, du bist es!« »Was ist denn passiert?« fragte Mira. »Jemand war in meinem Zelt. Mich hat etwas geweckt. Eine Schattengestalt beugte sich über mich. Das war so gruselig!« Sie zitterte. »Ich schrie auf und da ist sie schnell abgehauen.« »Eine Schattengestalt? Bist du sicher, dass es kein Traum war?« hakte Mira nach. »Ja, ganz sicher. Mein Zelt stand offen und gestern Abend hatte ich den Reißverschluss zugemacht.« »Hast du erkennen können, wer es war?« »Ich habe fast nichts gesehen, nur dieses Gesicht. Ich glaube, es war ein Tibeter, aber sicher bin ich nicht.« Hektisch schaute Mira sich um, aber sie konnte niemanden sehen. Der Eindringling war wohl schon aus ihrem Blickfeld verschwunden. »Sollen wir das Franz oder Mathis erzählen oder besser bis morgen warten?« fragte Gera. »Natürlich müssen wir es ihnen sagen. Wir wecken am besten Franz, der ist etwas umgänglicher.« Sie wollte zu Franz' Zelt gehen, da tauchte Mathis auf. Er trug eine Jogginghose, einen linksherum angezogenen Pullover und war völlig zerzaust. »Mira, Gera, was macht ihr hier, mitten in der Nacht?« fragte er. Dabei schaute er vor allem Mira kritisch an. »Jemand war in meinem Zelt«, beeilte sich Gera, ihm zu erzählen. »Warst du das, die eben geschrien hat?« fragte Mathis alarmiert. Gera schilderte ihm, was passiert war, als auch Franz auf der Bildfläche erschien und sie noch einmal von vorne beginnen musste. »Und dann habe ich geschrien und er ist getürmt.« Fassungslos starrten die beiden sie an. »Und du bist dir sicher, ganz sicher, dass es nicht nur ein Traum war?« fragte Franz. »Ja!« »Mathis, komm, wir suchen die Umgebung ab. Ihr wartet hier und falls was ist, schreit ihr laut.« So blieben Mira und Gera bei den Zelten, während Mathis und Franz sich in der Nähe umschauten. Bo und die drei Fahrer schienen trotz des Tumults fest zu schlafen. Nach etwa 10 Minuten kamen Mathis und Franz zurück. »Wir haben niemanden gefunden«, gab Franz Auskunft. »Alles scheint ruhig und normal.« »Am besten wir schlafen alle noch ein wenig«, sagte Mathis. »Franz und ich werden abwechselnd Wache schieben. Falls was ist, ruft einfach. Ich glaube aber nicht, dass er heute noch einmal zurückkommt.« Gera und Mira krochen also wieder in ihre Zelte. Mira versuchte etwas zur Ruhe zu kommen, es gelang ihr aber nicht so recht. Wer war in Geras Zelt gewesen? War es etwa der Mönch mit dem Glasauge? Doch warum sollte er das tun? Sie dachte an die Geschehnisse am Morgen. Was, wenn es doch Ariane gewesen war? Nervös wälzte sie sich hin und her. Nach einer Stunde hielt sie es nicht mehr aus. Sie zog sich so warm wie möglich an und schnappte ihre Taschenlampe. Dann schaute sie vorsichtig aus dem Zelt. Ihr Herz klopfte laut und trotz der Kälte schwitzte sie. Im Küchenzelt brannte Licht, aber sonst war alles ruhig und so kroch sie in die kalte Nacht hinaus. Sie erklomm den Hügel, auf dem sie am Morgen Fotos geschossen hatte. Nichts ließ darauf schließen, dass hier etwas Ungewöhnliches geschehen war. Zögerlich ging sie weiter in Richtung der alten Ruine. Irgendwie zog es sie dahin. Erst als das Licht des Küchenzeltes zu einem kleinen Punkt in der Ferne zusammengeschrumpft war, blieb sie stehen. Endlose Sekunden stand sie einfach nur da. Was tat sie hier? Sollte sie umkehren? Aber jetzt war sie schon so weit gekommen. Sie schaltete ihre Taschenlampe ein, dämmte den Lichtstrahl jedoch mit der Hand ab, um vom Camp aus nicht gesehen zu werden. Vor Nervosität und Angst begann sie zu zittern. Unsicher ging sie weiter. Bei jedem Schritt sagte sie sich, dass dies der letzte war und sie umdrehen würde, nur um dann doch weiterzugehen. Als würde eine unsichtbare Kraft an ihr zerren. Noch ein Schritt und noch ein Schritt, beinahe wie in Trance. Eine monotone Stimme in ihrem Kopf wiederholte immer die gleichen Worte. Nur noch ein Schritt, dann kehre ich um. Und dann, ganz plötzlich, kam die Ruine hinter einer Wegbiegung in Sicht. Der Anblick war gespenstisch. Die Silhouette des Eingangsbereichs zeichnete sich eindrucksvoll gegen den Sternenhimmel ab. Schwarze Schatten, gemalt von vorbeiziehenden Wolken, tanzten im schummrigen Licht der Sterne. Das Rauschen des Baches war zu einem dröhnenden Donnern angeschwollen, das alle anderen Geräusche übertönte. Mira stand wie versteinert da, unfähig, den nächsten Schritt zu tun. Szenen aus diversen Horrorfilmen kamen ihr in den Sinn. War sie verrückt geworden, mitten in der Nacht hierher zu kommen? Allein? Die Härchen an ihrem Rücken stellten sich auf und sie drehte sich ruckartig um. Wurde sie beobachtet? Aber da war nichts als die schwarze Nacht. Sie blickte zurück zur Ruine. Und dann sah sie es. Der Schein einer Taschenlampe tanzte durch die Nacht. Von Panik erfasst schaltete sie ihre eigene Lampe aus. War sie entdeckt worden? Aber nichts geschah. Wer trieb sich hier mitten in der Nacht herum? Ariane? Ihre Atmung ging nun stoßweise und sie hatte das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen. Langsam gewöhnten ihre Augen sich an die Dunkelheit und sie erkannte den Schein einer weiteren Lampe. Zurück! Sie musste zum Camp zurück! Mit wild klopfendem Herzen schlich sie rückwärts. Einige Meter hatte sie bereits geschafft. Dann stolperte sie und fiel hin.
Vielen Dank! Ihr habt einen Ausschnitt aus dem Roman Verschollen in Tibet von Ursina Liebke-Körer gehört. Das Taschenbuch ist beim Rote Katze Verlag erschienen und ihr bekommt es überall, wo es Bücher gibt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die neue Rubrik gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ursina.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, dass ich habe hier mitmachen dürfen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Tschüss.